Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das viele Eltern, PädagogInnen und auch Kinderärztinnen beschäftigt. Und zwar den Einfluss von Smartphones auf die kindliche Entwicklung. Wann ist der richtige Zeitpunkt für das erste eigene Smartphone? Welche Chancen bieten digitale Medien und welche Risiken birgt eine zu frühe und übermäßige Nutzung? Dazu spreche ich heute mit Dr. Claudia Haupt, Kinder- und Jugendärztin aus Hamburg. Sie begleitet seit vielen Jahren Familien und hat sich intensiv mit den gesundheitlichen Folgen von Mediennutzung beschäftigt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Claudia. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, da zu sein.
Bevor wir in unser Thema einsteigen, Claudia, ein Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt neuen Lesestoff. Und zwar ganz wichtigen Lesestoff, der auch zu unserem heutigen Thema passt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat ein neues Diskussionspapier herausgebracht. Vielleicht für diejenigen, denen Leopoldina nichts sagt, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft Deutschlands. Sie berät Politik und Öffentlichkeit zu wichtigen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Zukunftsthemen, vertritt die deutsche Wissenschaft international und setzt sich für die Freiheit und Wertschätzung der Wissenschaft ein. So, dieses neue Diskussionspapier der Leopoldina betrachtet die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit sozialen Medien, also genau unser Thema auch heute. Und ich bin erleichtert, dass diese Diskussion endlich auf einer so fundierten Basis geführt werden kann. Dieses Papier ist ein wichtiger Schritt, um Chancen und Risiken von Social Media bei jüngeren Menschen klar zu benennen und konkrete Lösungen für den Schutz der Kinder und Jugendlichen auf den Tisch zu bringen. Jetzt liegt es an uns, ins Handeln zu kommen. Und nur ganz kurz noch nebenher als Information, in diesem Paper werden Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren betrachtet und dort werden die Chancen und Risiken der Nutzung von Social Media bewertet. Fest steht, Social Media ist für viele ein wichtiger Teil des Alltags, für ganz viele Menschen, wahrscheinlich für euch auch alle. Und die Chancen dieser Nutzung sind zum Beispiel soziale Teilhabe, ein wichtiger ethischer Aspekt auch, Unterstützung, Identitätsarbeit, Zugang zu Informationen und vor allem bei geringer bis moderater Nutzung. Die Risiken halten dagegen. 21,1% der 10- bis 17-Jährigen nutzen riskant und 4,7% sogar suchtartig soziale Medien. Folgen können Schlafprobleme, Angst, Depression, Cybermobbing oder Körperunzufriedenheit sein, vor allem bei intensiver Nutzung. Wir sprechen hier von ca. 1,3 Millionen Kindern und Jugendlichen, die riskant gefährdet sind, bei rund 6,3 Millionen Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren. Insgesamt haben wir in Deutschland, glaube ich, rund 11,3 Millionen Kinder. Die AutorInnen dieses Papiers empfehlen ein altersdifferenziertes Schutzpaket. Einmal für die Kinder unter 13 Jahren, striktes Verbot eigener Accounts. Dann für die Jugendlichen 13 bis 17 Jahre, klare Einschränkungen, altersgerechte Einstellungen, also etwas wie algorithmische Vorschläge, dass sie abgeschaltet werden, keine personalisierte Werbung, keine Fremdkontakte und zusätzliche elterliche Begleitung bis 15 Jahren. Dann noch zusätzlich eine sichere Altersverifikation, Smartphone-Verbot an Schulen bis Klasse 10, altersgerechte Bildungsangebote an Kitas und Schulen, auch für die Lehrerinnen und Lehrer und breite Aufklärungskampagnen, Initiativen und mehr Forschung. Fazit, wir brauchen jetzt klare Regeln, Technik, Pädagogik und Aufklärung, damit die Kinder die Chancen sozialer Medien nutzen können, ohne an den Risiken zu scheitern. So, jetzt zu dir, liebe Claudia. Du engagierst dich in unterschiedlichen Organisationen für das Thema Kinder- und Jugendgesundheit. Wie bist du eigentlich selbst auf das Thema Smartphone-Nutzung bei Kindern aufmerksam geworden?
Ja, du, da muss ich dir sagen, das hat sich eigentlich ganz allmählich entwickelt. Ich bin ja schon sehr lang dabei, auch schon zu Zeiten, wo Kinder vielleicht dreimal in der Woche eine halbe Stunde ferngesehen haben. Und wenn es ganz schlecht lief, dann hatten sie zu viel Fernsehkonsum. Aber sie hatten noch keinen Zugang zu Computern und schon gar nicht zu irgendwelchen digitalen Endgeräten, die man mit sich rumtragen kann. Und ich habe das bei meinen eigenen Kindern damals erlebt, die heute schon Mitte, Ende 20 sind. Die sind gerade noch so drumherum geschippert. Nämlich als die ersten Handys kamen, waren die schon 13 Jahre alt oder so. Und da haben die natürlich irgendwie Dinger gehabt, mit denen man nicht so viel konnte. Und dann sind die da so ganz normal reingewachsen. Aber die sind halt ohne digitale Medien aufgewachsen. Und ich habe aber bei meinen Patientinnen und Patienten zunehmend gesehen, dass das irre Probleme machen kann und dass das messbar Probleme machen kann. Dass wir, also ich sage mal so, ich bin natürlich auf einer ganz anderen Altersstufe unterwegs. Bei mir geht das ganz früh schon los. Und ich kann wirklich sagen, und das geht meinen Kolleginnen auch so, dass die Kinder inzwischen bestimmte Fertigkeiten oftmals, also eine wirklich große Zahl der Kinder, nicht mehr hat, die sie vor 10 Jahren, sage ich, 15 Jahren noch hatten. Das betrifft Fein- und Grobmotorik. Das betrifft koordinative Leistungen. Denn wir machen ja in den Vorsorgen auch immer so Motoriktests mit den Kindern und turnen mit denen. Und der Klassiker ist immer, dass man balancieren, auf einem Bein stehen muss, so und so lange, dass man hüpfen können muss und dass man auch sogar einen Hampelmann springen soll mit 5 Jahren. Dass man sich früher ja nach Schleife binden konnte, ist klar, das kann heute keiner mehr, weil es Klettverschlüsse gibt, aber es gibt eben auch einfach so Sachen, die können die Kinder nicht mehr. Und bestimmte Zeichentests, die wir für die Graphomotorik nennt man das, wie man mit dem Stift motorisch so in der Lage ist, wie so Konstruktion, die können wir nicht mehr benutzen, weil bei 99 von 100 Kindern durchfallen durch den Test, den die Kinder vor 20 Jahren gemacht haben, ja. Und das sind so Sachen, die sind einfach so deutlich. Und wenn man dann noch oft genug Kinder sieht, die wirklich in ihrer Konzentrationsfähigkeit, in ihrer sozialen, sagen wir mal, sozial-emotionalen Reife, in der Fähigkeit, mit anderen gut umzugehen, da komme ich nachher noch mal drauf auf das Thema, sprachlich extrem viel schlechter abschneiden als noch früher. Und man dann merkt, das sind oftmals die Kinder, die in Familien groß werden, in denen das mit den digitalen Medien relativ freizügig gelebt wird, sage ich mal so. Dann gibt einem das natürlich zu denken. Und irgendwann ist mir das so sehr aufgestoßen, diese Zusammenhänge. Ich habe da auch noch so ein paar Beispiele, die wirklich krass sind, wo man sagen muss, wenn man sich dann des Themas nicht bewusst ist, dann weiß ich auch nicht, was noch passieren soll.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Und du stellst das schon fest bei Kindern im Alter von 5 Jahren. Das heißt
Ja, noch
also,
früher.
okay,
Wir
und das.
stellen das noch früher fest. Ja.
Okay, und die Ursache ist eine zu häufige Nutzung digitaler Medien, dass sozusagen
Das ist
wenig.
sicherlich, also ich will nicht sagen, dass ich beweisen kann, dass es der einzige Grund ist,
Ja.
ne? Aber es ist sehr häufig bestimmt, da gehen wir alle von aus, mitbeteiligt. Also du siehst ja vielleicht, weil Schlüsselerlebnisse werden ja immer abgefragt
Ja.
und
Hattest
das
du
geht ganz früh
solche?
los. Ich hatte ganz viele. Wenn ich jetzt
Okay.
mal so altersmäßig machen darf, das, was immer noch bei mir total immer wieder mich wirklich mitnimmt, ist, und das sehen wir alle, wenn wir aufmerksam durch die Welt gehen, sind die stillenden Mütter, die während sie das Baby an ihrer Brust haben, also sozusagen die innigste Beziehungsaufbaumaßnahme, die es überhaupt gibt, ja, aufs Handy gucken.
Ja.
Das ist ungeheuerlich, wenn man sowas sieht, weil man natürlich dann weiß, wie muss sich dieses Kind fühlen? Ja, das ist ja fürchterlich, wenn nicht mal ein Blickkontakt da ist. Wenn Eltern mit ihren Zweijährigen auf dem Spielplatz sind und nur aufs Handy schauen und gar nicht reagieren, wenn ihr Kind den Sandkuchen zeigt oder wo es schon hochgeklettert ist. Die Kommunikation leidet, der Beziehungsaufbau mit dem Kind leidet. Die Kinder kriegen sehr häufig gespiegelt, dass die Bildschirmmedien einen höheren Stellenwert haben als sie selbst. Das ist wirklich schlimm und ich weiß nicht, ob du beim Essen gehen diese Situation auch schon hattest,
Sehr
dass du
häufig.
am Nachbartisch
Ja.
eine Familie hocken hast, wo dann, ich habe es jetzt gerade erst wieder erlebt auf so einer Tagung, dann saß am Nachbartisch, als wir abends essen gegangen sind, ein höchstens 3-jähriger Junge um 20:30 Uhr, also einer Zeit, wo ein 2,5-jähriger Junge eigentlich nicht beim Essen gehen draußen sitzen sollte, mit einem Riesenglas Coca-Cola und einem iPad, mit dem es stillgelegt wurde. Und die Großfamilie war da rum am Schnacken. Aber der Kleine wurde nebenher gefüttert, hat seine Cola gebechert und die ganze Zeit irgendwelche idiotischen Filme angeguckt und war überhaupt nicht integriert in dieses System, in dieses Kommunikationssystem. Und ich sehe jeden Tag Leute, die gehen zusammen essen, aber die sprechen gar nicht. Und solche Dinge. Und wenn du ganze Gruppen von Jugendlichen siehst, das sind alle Schlüsselerlebnisse, tolle Jugendliche, die zu fünft unterwegs sind in der Bahn, aber die sprechen gar nicht miteinander, weil alle nur auf ihren Screen gucken. Und das macht mich traurig. Und ich könnte aber, wie gesagt, ich könnte dir eine ganze Kanone abschießen mit solchen Schlüsselerlebnissen, weil ich habe ein vierjähriges Kind hier gesehen, erst kürzlich, das kein einziges Wort gesprochen hat. Ich kam ins Zimmer, das Kind mit dem Handy vor der Nase. Dann habe ich gesagt: So, Leute, das erste bitte, was jetzt mal passiert ist, wir machen hier heute eine Vorsorge, bitte nehmt dem mal das Handy weg. Da hat die ganze Familie ist vor Schreck erstarrt und hat gesagt: Nein, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt: Ja, warum denn nicht? Ja, dann schreit der. Und da habe ich auch gedacht: Wahnsinn. Und dieses Kind hat nicht ein einziges Wort gesprochen, auch nicht in der Muttersprache. Und das sind jetzt natürlich die Extreme, aber sowas passiert wirklich überall andauernd. Und das ist doch logisch, dass wir dann sagen, so kann es nicht weitergehen.
Ja.
Wir müssen da irgendwie regulieren. Wir müssen den Eltern Hilfe an die Hand geben. Die wissen manchmal gar nicht, was sie anrichten.
Ja, diese Erlebnisse habe ich auch. Selbst als normaler Bürger, wenn ich halt hier durch die Gegend gehe, einmal erlebe ich natürlich die Jugendlichen in der Bahn, die sich wahrscheinlich vielleicht sogar Nachrichten schreiben, obwohl sie nebeneinander sitzen. Und in unserem vorletzten Podcast hatte ich ein Interview mit Gerhild Damm. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und der Titel war Zwischen Netz und Nähe. Und da geht es genau um das Thema, die Bedürfnisse von Kleinkindern. Also auch, wie die Kleinkinder ihre Eltern wahrnehmen, wie wichtig der Blickkontakt ist, wie wichtig Mimik ist, wie wichtig gemeinsames Erleben ist. Und das wird aktuell sehr stark reduziert.
Ja, und da haben wir noch gar nicht die Entwicklungsaspekte alle benannt, ne? Da kommen wir ja wahrscheinlich nachher auch noch dazu, warum das so ist, ne?
Ja.
Auch gerade bei den Kleinen. Aber ich finde auch, es gibt so viele Sachen und auch diese große, große Verzweiflung, wenn wir mit unseren Jugendlichen sprechen und wie viele von denen Cybermobbing-Erfahrungen schon haben. Oder wie viele junge Menschen. Und es nimmt wirklich zu, sagen ja auch unsere Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und unsere Studien,
Ja.
Ängste, Zwänge, Depressionen, Essstörungen,
Ja.
Einsamkeit. Kannst du dich an deine Kindheit und Jugend erinnern? Hast du dich mal einsam gefühlt? Heutzutage so viele Jugendliche und junge Erwachsene sagen, dass sie einsam sind. Das finde ich so schlimm. Ich meine, ja, man ist einsam, wenn man sich so abkapselt und so isoliert in seiner Blase. Aber es ist natürlich eigentlich total vermeidbar.
Ja, wir beide sind ja Unterstützer von Smarter Startup 14. Das zeigt ja auch so ein bisschen unsere Haltung, dass wir empfehlen, Kindern erst ab dem 14. Lebensjahr zum Beispiel ein eigenes Smartphone zu geben und Social Media erst zu einem späteren Zeitpunkt erst überhaupt zuzulassen. Dafür kämpfen wir ja auch, dass es auch eine Regulatorik dahinter gibt, die das eben auch auf Gesetzesebene regelt. Und in der letzten DRK-Studie, die im April oder im März dieses Jahres rausgekommen ist, wurde ja auch nochmal ganz klar auf die Suchtgefahr hingewiesen von Jugendlichen, ne, die halt knapp 4 Stunden an Werktagen in Social Media hängen, danach noch zocken, danach noch Netflixen, also sehr viel mit Medien unterwegs sind. Und wenn wir selbst unsere in Workshops Jugendliche fragen, wir bilden zum Beispiel Medienpaten aus und die sind dann so 16 Jahre alt und wir stellen ihnen die Ergebnisse der Studie vor, waren die letzten Diskussionen darüber eher so, dass die Jugendlichen sagen, nee, mit 4 Stunden am Tag kommen wir gar nicht aus. Also an Werktagen sind wir mindestens 6 bis 8 Stunden in Social Media unterwegs und dann sind die Jugendlichen alleine zu Hause. Und es ist eben ja auch schon nachgewiesen, dass sozusagen, auch wenn es Social ist, Social Media eher zur Einsamkeit beitragen, ne? Und dass die Jugendlichen plötzlich Sachen zu Gesicht bekommen, die sie gar nicht sehen wollen und damit umgehen lernen müssen, weil die Eltern gar nicht wissen, dass es so etwas gibt, dass es solche Inhalte eben gibt, ne? Und das ist ein so riesengroßes Feld, wo wir echt Aufklärungsarbeit leisten müssen. Das ist echt
Ja.
Wahnsinn. Ab welchem Alter sind denn überhaupt, wenn wir da mal so einen Blick nach vorne richten, ab welchem Alter sind denn Kinder überhaupt in der Lage, mit dem Smartphone sinnvoll umzugehen? Also einmal haben wir ja zum Beispiel JuristInnen, die sagen, ein Kind sollte auch schon gar nicht im Grundschul, also überhaupt gar nicht im Grundschulalter mit einem Smartphone umgehen, weil es rechtlich noch gar nicht sinnvoll ist. Gehirnforscher sagen, am besten keine Medien bis zum Alter von 20 Jahren. Und jetzt haben wir diese Welt aber noch nicht. Ab wann macht es Sinn überhaupt, sich darüber Gedanken zu machen?
Ja, ist das für dich okay, wenn ich zu den ganz Kleinen auch noch was
Auf
sage,
jeden
bevor
Fall,
ich.
natürlich,
Okay,
ja.
weil ich bin ja auch Unterstützerin von Bildschirmfrei bis 3. Und immer in dem Bewusstsein, dass Natürlich, wenn man einen 5- und einen 7-jährigen Bruder hat und dann ein Zweijähriger in der Wohnung rumhopst, dass es manchmal schwierig ist, das auf die Kette zu kriegen. Das ist wie mit dem ersten Gummiteddy. Ja? Der wird auch früher gegessen, wenn man große Geschwister hat. Das ist schon völlig klar. Aber man muss die Familien ja trotzdem sensibilisieren. Warum? Weil Kinder uns allen ist ja bewusst, dass Kinder mit bestimmten Skills auf die Welt kommen, aber dass sie unglaublich viel erlernen müssen. Und das Gehirn ist ungeheuer plastisch in den ersten Jahren. Und was eben so besonders ist beim Kleinkind, und das gilt ganz besonders für die ersten 3 Jahre, ist, dass es nur lernen kann. Das ist wichtig zu wissen, wenn es alle Sinne einsetzen kann und wenn es im Kontext dessen, was passiert, sehen, hören, riechen, schmecken. Kleine Kinder stecken ja alles im Mund, tasten das ab. Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das und so? Sich im Raum bewegend, wenn sie die Tiefensensibilität auswerten, damit sie wissen, wo ist oben, unten, links und rechts, was ist vor mir, hinter mir, wie hoch ist das darunter, was macht der Ball, wenn ich ihm einen Schubs gebe. Und das ist ganz wichtig, also mit allen Sinnen nennen wir das.
Ja.
Die müssen alle benutzt werden, sonst entstehen nicht die richtigen Verdrahtungen im Gehirn. Das ist total wichtig. Das ist außerdem wichtig, um überhaupt Konzepte von Objekten und Subjekten zu entwickeln. Na klar, kannst du dem Kind einen Film zeigen, wo eine Kuh ist oder irgendwas anderes. Und irgendwann wird das Kind auch sagen, die Kuh wird Mu machen. Aber das ist nicht das Gleiche, als wenn man mal gesehen hat, wie das dreidimensional ist, wie das riecht, wie sich das Tier bewegt. Ne? So. Und so ähnlich ist es mit allen anderen Dingen. Also Raum und Zeit und Objekt und sich selber abgrenzen. So ein Ich und die Welt, real und virtuell, diese Unterscheidung. Ganz, ganz viele Dinge sind davon abhängig, dass wir dieses alle Sinne lernen haben. Und dann kommt noch dazu, dass diese ganz kleinen Kinder eigentlich nur lernen im sozialen Kontext. Das
Okay.
heißt, die brauchen die Bezugsperson, die mit ihnen gemeinsam Dinge betrachtet, es mit ihnen reflektiert, die mit ihnen spricht. Kinder lernen auch keine Sprache, weil man ihnen ein Sprachprogramm vorlegt. Das ist Unsinn, ja? Die Kinder, die mit 2 Jahren Englischprogramme kriegen, die lernen die Sprache nicht. Die brauchen diesen sozialen Austausch dabei. Und das wissen ganz viele, glaube ich, nicht, dass diese Hirnstrukturen, die man für späteres Lernen braucht, und für eine Theory of Mind zum Beispiel, also dieses sich in andere reinfühlen, sich
Ja.
überlegen, was denkt da der denn da jetzt?
Reflexion.
Genau.
Ja.
Und für ganz viele andere Dinge, dass man überhaupt die Welt erkennt, dafür braucht man diese Vorerfahrungen. Und es gibt erschreckenderweise, und dann bin ich mit den ganz Kleinen auch still, es gibt von dieser besagten Studie Bildschirmfrei bis 3, die haben auch sehr viele internationale große Untersuchungen mit ausgewertet und es gibt wirklich eindeutige Belege dafür, dass bei einem Kind unter 3 Jahren bereits eine Bildschirmzeit von 30 Minuten die positive Entwicklungszeit dermaßen einschränkt, dass es schon messbar schlechter wird. 30 Minuten.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn und das kommt halt daher, dass so kleine Kinder, die schlafen im Durchschnitt 15 bis 16 Stunden am Tag. Dann essen sie, werden gebadet und so weiter und so weiter. Und dann bleibt eben noch ein bestimmter Channel über für Entwicklung. Und wenn davon 10 oder 15% weggeschnibbelt werden, dann ist das relevant. So, und das sind so Dinge, die dafür kämpfen wir, dass den Leuten klar wird, eure Kinder brauchen was ganz anderes für eine gute Hirnentwicklung in den ersten Lebensjahren. Und dann muss man immer noch wissen, dass auch alle Kinder im Vorschulalter haben bestimmte Konzepte noch nicht, können noch nicht richtig abstrahieren, können sich noch nicht genug die virtuelle Welt abgrenzen. Und es macht einen gigantischen Unterschied, ob du jemandem ein Buch vorliest und er lässt in seiner Fantasie, in seinem Kopf, gespeist aus den eigenen Lebenserfahrungen, ich sage immer als Beispiel den Räuber Hotzenplotz entstehen, oder du zeigst den Film mit einem mega gruseligen Räuber, der dem Kind vielleicht unglaublich viel Angst macht. So, und das ist eben ein Unterschied, warum Bildschirmmedien noch was anderes sind als Hörmedien, warum Vorlesen, wo alles der Fantasie überlassen bleibt, was anderes ist als einfach konsumieren. Und außerdem ist beim Vorlesen, bin übrigens auch starke Unterstützerin von Buchstart und da auch Botschafterin. Wir wissen, dass Kinder, denen vorgelesen wird, die haben eine viel bessere Voraussetzung für den Schulerfolg später. Die hören viel mehr Worte und die sprechen besser. Also das sind alles so Sachen, für die ich sehr Werbung machen möchte.
Ja, das ist wichtig und vor allen Dingen wichtig von dir zu hören, weil du es ja wirklich bei den Kindern erlebst, ne? Wenn sie halt bei dir zu den Untersuchungen kommen und eben nicht in der Lage sind, sich entweder motorisch, altersgerecht dort darzustellen oder auch fließend zu sprechen oder zu hören oder wahrzunehmen, ne? Und das ist schon echt Wahnsinn,
Oder
ja.
den Fokus zu halten, Hanno. Das sehen wir ganz extrem und das sehen auch die Grundschullehrerinnen ganz extrem. Die Kinder können sich ja gar nicht mehr länger auf irgendwas konzentrieren.
Ja,
Die
das schon in der Grundschule.
Aufmerksamkeitsspanne,
Ja,
ja, die
genau.
Aufmerksamkeitsspanne ist viel kürzer geworden. Nicht nur dieses, ich kann mich nicht so gut an Regeln halten, ich kann mich nicht so gut auf andere einlassen, Rücksicht nehmen, sondern das ist auch wirklich, es ist bestimmt ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es wird uns natürlich enorm treffen, weil wir in vielen Bundesländern, wir haben es jetzt gerade mal so reflektiert, die Schuleingangsuntersuchungen, die zeigen, dass 70% der Kinder Auffälligkeiten zeigen. Stell dir das mal vor. Und
Wahnsinn.
die werden ja alle eingeschult mit unzureichenden Skills. Graphomotorisch, Aufmerksamkeit, sprachlich. Das kommt ja alles dann, das macht Schwierigkeiten. Und dann ist natürlich auch Chaos in der Schule.
Ja, das
Ne?
glaube ich. Ja, und da sind wir wahrscheinlich jetzt gerade erst am Anfang, weil jetzt sozusagen erst die
Die
Kinder in die
rollen
Schulen
jetzt da
kommen,
alle rein.
die rollen
Ja.
jetzt alle da rein. Genau. Boah, Wahnsinn. Das ist ja der Hammer.
Ja, das ist wirklich, wirklich bedenklich. Das muss man echt sagen. Die Kinder schlafen ja auch viel schlechter. Und wir wissen, dass Kinder für die Entwicklung und für das Wachstum und all das ja auch einen vernünftigen Schlaf brauchen. Eine gute Schlafhygiene. Und das ist ja bei den Kindern, die abends lange irgendwelche aufputschenden Sachen gucken, natürlich auch gestört. Ne?
Ja,
Also,
es wäre so einfach, ne, bestimmte Sachen einzuführen, zu Hause Regeln einzusetzen und dass da eben ein bisschen Ruhe reinkommt, auch bei Jugendlichen und natürlich bei den Grundschulkindern, dass es erst überhaupt gar nicht die Möglichkeit gibt, also zu viele Medien überhaupt zu nutzen. Und das erzählte ja auch Daniel Wolf, hier Buchautor von Allein mit dem Handy. Erzählt das ja auch aus seinen Erfahrungen, ne, dass schon viele Grundschulkinder Nächte durchmachen und unter der Bettdecke sozusagen mit dem Smartphone hantieren und dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich auf ein normales Leben zu konzentrieren, Sport zu machen, mit anderen sozial zu interagieren und ähnliches. Und das ist ja wirklich alarmierend.
Das ist total alarmierend. Und weißt du, wir fragen bei den Vorsorgen immer die Mediennutzung ab.
Ja.
Und ich möchte jetzt auch sozusagen, ich möchte ja Eltern auch nicht verunglimpfen, aber manchmal ist ihnen das teilweise vielleicht auch nicht so bewusst. Also wenn du dann zum Beispiel fragst, ja, wie ist das denn bei euch zu Hause? Und dann sagt die Mama ganz authentisch, ja, also wissen Sie eigentlich gar nicht. 5 Minuten, damit ich die Nägel schneiden kann. 5 Minuten, damit ich das Geschwister anziehen kann. 5 Minuten, weil sonst lässt er sich nicht die Zähne putzen. 5 Minuten, damit wir. So, und dann summiert sich das so auf und ja, und wenn er aus der Kita kommt, damit er mal runterfährt, eine halbe Stunde und so. Erstens summiert sich das auf, zweitens fährt ja bildschirmtechnisch gesehen selbstverständlich niemand runter, nur vordergründig.
Ja.
Und drittens machen sich ja diese Eltern sehr, sehr abhängig davon. Die trainieren ihrem Kind praktisch an, wenn etwas passiert in deinem Leben, worauf du keine Lust hast, was dich ängstigt, was dich langweilt. Oder was du aus anderen Gründen gerade nicht machen möchtest, dann gibt's Bildschirm, damit du das nicht merkst. Das heißt, eine Krise mal überstehen, mal über seinen Schatten springen und merken, das geht ja doch. Dinge einfach als selbstverständlich verkaufen, zum Beispiel besagtes Zähneputzen. Ja, was ist denn das? Ja, früher haben wir den Kindern gesagt, pass mal auf, jetzt werden Zähne geputzt und dann haben wir ein selbst erfundenes Zahnputzlied gesungen. Also irgendwie ist doch das Leben früher ohne Bildschirm, hat das auch funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn ich dann diese Listen so höre, dann muss ich sagen, dann mache ich schon schmunzelnd manchmal, dass ich sage, wissen Sie was, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich sage mal an der Stelle einmal ganz sarkastisch. Früher haben wir unsere Kinder auch groß gekriegt, die haben sich angezogen, die Zähne geputzt, die Nägel geschnitten und sind gut versorgt worden. Und wir haben auch Essen gekocht, ne? Ohne Bildschirm. Einfach mal drüber nachdenken.
Ja,
So, und ich glaube, das Ding ist so einfach vordergründig, aber diese Kinder sind natürlich später gar nicht in der Lage zu sagen, okay, na gut, das gehört halt zum Leben dazu. Oder wenn mir was unangenehm ist, dann mache ich das jetzt trotzdem, muss halt sein. Das
Ja.
lernen die nicht, ne?
Ja, genau. Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube auch, dass Konfliktfähigkeit reduziert wird. Also auch bei den Eltern, dass sie sagen, okay,
Ja, klar.
ich habe jetzt nicht mehr die Nerven oder die Kraft oder die Ruhe, hier in einen Konflikt zu gehen und den auch auszuhalten, sondern dann gebe ich eben das Handy weiter oder das Tablet oder ähnliches. Dann habe ich Ruhe und das Kind hat Ruhe und das Kind hat seinen Willen bekommen. Und das ist etwas, was ich auch in Elterngesprächen sehr, sehr häufig erlebe. Letztens eine Mutter sagte, mein Kind ist in der 3. Klasse und ich lasse es Fortnite spielen. Also Fortnite ist ja ein Gewaltspiel sozusagen, was eigentlich erst ab 12, mindestens ab 12 erst freigegeben ist. Und ich lasse mein Kind Fortnite spielen, weil es sonst gemobbt wird. Wo ich denke, Wahnsinn, was macht die Mutter denn, wenn jetzt die Freunde dieses Kindes irgendwann anfangen zu kiffen oder Alkohol
Ja,
zu trinken
oder U-Bahn surfen machen
oder
oder
U-Bahn
irgendwas
surfen,
anderes,
ganz
was
genau.
lebensgefährlich
Lasse
ist.
ich das
Ja.
auch zu, nur damit mein Kind nicht gemobbt wird? Und da denke ich mir so, da müssen wir auch ansetzen, die Kinder frühzeitig zu schützen. Und das sehen oder übersehen viele Eltern aus meiner Sicht, dass der Schutz das Wichtige ist. Und dann auch mal ganz klipp und klar zu sagen, ich lasse es nicht zu, liebes Kind, dass du hier dies oder jenes durch Medien erlebst, weil du mir wichtig bist. Ja,
Ja.
und
Gibst dem ja auch keinen Alkohol und steckst ihm
genau.
keine Zigarette in den Mund.
Ja, ganz genau.
Also mal ganz blöd gesagt,
Nein, das
ne?
ist ja wirklich so. Und ich sehe
Ja.
es auch so, dass gerade viele Kinder werden dann einfach alleine gelassen. Die bekommen ein Tablet vorgesetzt, wie das 3-jährige Kind da auf der Familienfeier und lernt dann das Internet kennen. Und das ist für mich so wie ein tiefes, dunkles Schwimmbecken. Und da wird das Kind reingeschubst, ohne dass es schwimmen kann und ohne Schwimmlehrer. Und das finde ich halt untragbar. Das geht einfach nicht. Wenn du jetzt erlebst, dass viele Kinder halt schon sehr starke Mediennutzung haben, auch schon im frühen Kindesalter, dann merkst du das ja sozusagen an ihren kognitiven Fähigkeiten, an ihren motorischen Fähigkeiten, an Sprache und Ausdruck und
Sozialverhalten, ja.
Sozialverhalten. Und was gibst du den Eltern mit, dass, wenn du das erkennst, dass man das Kind dann noch irgendwie versuchen kann zu retten?
Ja, also ich bin da ganz eisern. Ich frage das ja, wie gesagt, immer ab bei solchen Anlässen oder Vorsorgeuntersuchungen gehört es im Prinzip dazu. Und wenn sie kommen wegen Schlafproblemen oder wegen Verhaltensproblemen in der Kita oder so, das ist ja auch dann zunehmend häufig, dass die gar nicht mehr in der Gruppe integrierbar sind und die Eltern ganz verzweifelt sind, weil diese Kinder da so ausflippen, und die das System einfach ganz früh schon sprengen, ne? Nicht erst als Schülerinnen und Schüler. Und dann kommen die Eltern und sind ja auch teilweise in Not. Also manchmal stoße ich sie ja von meiner Seite aus auf das Problem, aber manchmal kommen sie mit einem Problem und es stellt sich raus, dass dies ein wichtiger Anteil davon ist. Und da wird ganz deutlich darüber geredet, was das machen kann, warum anderes besser wäre, was für Empfehlungen es gibt, was ich ihnen sozusagen raten würde. Und dann gibt es eine nicht so kleine Zahl von Eltern, die sagt, oh Mann, ja, ne, das leuchtet mir ein, danke, wir probieren das jetzt mal umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch so Eltern, die sich von niemandem irgendwas sagen lassen und die diesen vermeintlich leichten Weg nämlich einfach immer nachgeben. Und wir wollen heute nicht über bedürfnisorientierte Erziehung sprechen, aber das ist auch eines unserer aktuellen großen Probleme, dass die komplett fehlinterpretiert wird, dieses Konzept, die sich eben sagen, wieso? Also ich habe neulich eine Mutter hier sitzen gehabt, das wurde zum Kinderschutzfall, weil dieses Kind, mit dem ist die nachts um 2 in der Gegend rumgelaufen und hat dann als Begründung gesagt, wieso, ich kann doch dem Kind nicht sagen, wann es ins Bett gehen soll. Das Kind war keine 4 Jahre alt, hat übrigens auch fast gar kein Wort gesprochen. Und das sind natürlich dann Familien, da muss dann wirklich Kinderschutz rein, da muss Familienhilfe rein und so. Aber wir haben natürlich, das Gros der Eltern ist einfach entweder fehlgeleitet oder weiß nicht so richtig, wie sie sich zurechtfinden sollen oder trauen sich einfach wirklich nicht, Regeln aufzustellen. Und die werden ermutigt, Kinder wollen das ja. Also natürlich wird der 16-Jährige oder der 15-Jährige nicht sagen, ja, Mama und Papa, ich finde es super, dass wir jetzt Regeln aufstellen. Das nicht. Aber dein junges Kind, Das braucht ja diese Orientierung und die klaren Strukturen und dass Mama und Papa wissen, wo es lang geht. Und das ist viel eher bereit, diese Regeln zu akzeptieren. Und wir kommen ja sicher nachher auch noch auf, wie könnte man das wohl machen? Also da bin ich sehr, sehr straight und sage denen, guck mal, probiert das aus. Und dann kann man ja auch wirklich sagen, wissen Sie was? Machen Sie doch mal eine Challenge. Geben Sie sich selbst mal, nehmen Sie sich mal vor, wir machen 3 Wochen, wo das Kind kein Bildschirm sieht.
Ja.
Und glaub's oder glaub's nicht, fast alle berichten hinterher, ha, das Kind war wie ausgewechselt. Es geht uns viel besser damit. Wir haben das enorm runtergefahren und sind glücklich damit. Wirklich. Die meisten, die das dann machen, die das umsetzen, sehen den Benefit postwendend. Da muss
Ja.
man nicht 3 Monate warten.
Ja, wie schön, dass du da auch eine Rückmeldung zu gibst, ne? Und dass es eben auch Eltern gibt, die sich darauf einlassen. Und ich bin ja selbst auch Papa und ich weiß ganz genau, wie wir uns früher gefühlt haben, wenn die Kinder zur Vorsorge untersuchen mussten und dass wir auch gedacht haben und gehofft haben, hoffentlich ist alles in Ordnung. Und was bekommen wir für Auflagen, wenn mal ein Messergebnis nicht zufriedenstellend war oder ähnliches, ne? Dann waren wir natürlich hinterher, um das eben besser zu machen. Und ich finde, diese Haltung müssen Eltern auch weiterhin haben, ne? Dass man das Beste für das Kind erreichen kann. Und dass man eben
Ja,
solche
und
Sachen eben, wie du sie auch empfiehlst, dann eben ausprobiert.
Mir ist es auch wichtig, jetzt in diesem Rahmen zu sagen, dass wenn man so deutliche Worte spricht, ne, das ist nicht, um Eltern ein schlechtes Gewissen zu machen oder Vorwürfe, sondern ich gehe immer davon aus, dass Eltern für ihre Kinder das Beste wollen. Ich kenne praktisch keine Eltern, die nicht das Beste für ihr Kind wollen, die ihr Kind nicht lieb haben. Darum geht es nicht. Das unterstellen wir ihnen ja gar nicht, sondern manchmal einfach dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, vielleicht unglücklich ist, ja.
Ja.
Und dass man den aus unserer Sicht aus diesen und jenen Gründen korrigieren sollte. Aber es soll nicht heißen, dass das jetzt schlechte Eltern sind. Nur die haben dann aus meiner Sicht eben keinen günstigen Weg gewählt oder sind da irgendwie so auf Abwege gekommen. Und haben gar nicht gemerkt, wo sie hingeschlittert sind. Ne? Und
Ja.
dann, das in den ersten Jahren kannst du eben noch steuern. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es immer schwieriger wird, Einfluss zu nehmen. Und wenn dann die Weichen nicht gelegt sind und es schon sozusagen eine Medienerziehung stattgefunden hat und dein Teenager nicht das Rüstzeug schon hat, dann wird es halt unheimlich schwierig. Ne?
Absolut. Wir hatten früher zu Hause immer die Regel, es war halt irgendwann war Internet, Social Media oder auch mal Online-Zocken war erlaubt, wenn auch andere Dinge durchgeführt worden sind, wie zum Beispiel Musik machen, Sport treiben, in die Schule gehen und vor allen Dingen auch sozialer, physischer Austausch mit anderen Kindern und Jugendlichen oder auch in Sportvereinen gehen und ähnliches. Wenn das alles gewährleistet war, dann waren wir froh. Wenn eine Sache plötzlich hinten runterfällt aufgrund zu viel Internetnutzung oder zu viel Hang in diese Richtung, dann haben wir halt diskutiert, dass wir dann eben sagen, nein, wir wollen auch den Ausgleich einfach haben. Welche Empfehlung sprichst du denn jungen Eltern aus, wenn du schon feststellst, okay, hier ist vielleicht alles nicht ganz im Lot?
Ja, also das Thema, das du aufgemacht hast, ist ein sehr wichtiges und gutes Thema, weil es nochmal zeigt den Unterschied zwischen ich nutze relativ viele Medien, also ich habe re relativ hohe Medienzeit und ich habe ein riskantes Verhalten oder sogar ein Suchtverhalten. Weil da ziehen wir nämlich genau die Grenze rein. Wenn du einen Jugendlichen hast und du gehst mit dem seine Bildschirmzeiten durch, wie ich das mache bei den Jugendgesundheitsuntersuchungen, und dann sagt mir der 13-Jährige, ja, mein Handy sagt, oh, 6 Stunden, dann sage ich, okay. Und dann für die Schule, oh ja, Und gamest du denn nebenher noch? Und guckst du manchmal noch mit deinen Eltern fern? So, dann kommen wir auf eine bestimmte Zahl, die irre hoch ist. Vorher hat mir der Jugendliche erzählt, 2-mal die Woche ist Hockey, 1-mal die Woche ist Tennis, dann hat er noch einen Posaunenunterricht und seine Kumpels sind das Wichtigste in seinem Leben. So, ne? Also er trifft die andauernd und verabredet sich mit denen und er kommt in der Schule klar und so. Wenn das ist ein Mensch, der hat eine viel zu hohe Bildschirmzeit, aber der hat keine Sucht, weil der ist im analogen Leben und mit diesem, was du gesagt hast, Ausgleich noch beschäftigt, ja, das Gleiche könnte sein, einer, der hat auch 7 oder 8 Stunden am Tag, aber wenn die anderen sonntags ins Freibad gehen, hockt der daheim am Computer, weil sein Clan ihn brauchen könnte. Und in der Schule ist er nur noch körperlich anwesend und vergeigt komplett und pflegt seine Freundschaften nicht mehr, hat alle seine Hobbys in Sand gesetzt. kommt nicht mehr aus seinem Zimmer raus. Das sind die, um die wir uns richtig Sorgen machen. Und darum ist eine Regel oder sagen wir mal eine Empfehlung neben sprecht, sprecht, sprecht. Guckt euch an, was eure Kinder und Jugendlichen für Apps benutzen, was die für Spiele spielen, mit wem sie kommunizieren. Seht zu, dass ihr Cyber-Security-Elternmäßig
Ja.
alle wichtigen Schutzprogramme wirklich
Absolut.
auch auf den
Ja.
Geräten habt. Bleibt im Kontakt. Genauso wie wir ja schon immer gesagt haben, seht zu, dass ihr die besten Freunde eurer Kinder kennt. Und zwar auch im jugendlichen Alter. Wenn ich weiß, meine Tochter geht mit der und der Truppe los, ja, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, wenn die bei mir zu Hause beim Essen waren, wenn ich die kenne, als wenn ich gar nicht weiß, mit wem die abhängen irgendwo. So, und das Gleiche ist ja eigentlich auch aufs Internet zu übertragen. Wenn ich weiß, wo die unterwegs sind und wen sie überhaupt in ihren Gruppen haben, ist es natürlich viel besser. Ich will ja keine Kinder ausspionieren, aber man muss ja wenigstens wissen, was die machen. Das ist schon eine elterliche Aufgabe, finde ich. Und man muss immer gut überlegen, was ist jetzt Privatsphäre und was ist etwas, wo ich wissen muss, passiert da was, ne? Und um mein Kind zu schützen vor Cybergrooming, um mitzubekommen, wenn Cybermobbing stattfindet, um am Ball zu bleiben, um zu wissen, da laufen nicht irgendwelche Online-Käufe, die in die Verzweiflung treiben und so weiter. Und ich finde das deswegen mit dem Reden auch so wichtig, weil ich mir wünschen würde, das wird ja auch sehr häufig von euch und anderen propagiert, dass man mit den Kindern und Jugendlichen in einem so guten Kontakt bleibt, Pubertät hin, Pubertät her,
Ja.
dass sie zumindest wissen, wenn mir was aufstößt, wenn ich mich nicht wohlfühle mit irgendwas, was da im Internet passiert ist, wenn ich Mist gebaut habe und mir irgendwas passiert ist, dann kann ich zu Mama oder Papa gehen und sagen, Hilfe, ich habe da Mist gebaut oder mir ist da was passiert oder ich habe da was gesehen, was mich verstört. Und nicht, wenn ich denen das jetzt erzähle, dann sind die total sauer auf mich und stellen alles ab. Weißt du, was
Ja,
ich meine?
genau.
Also dieses, das Ki am Kind dranbleiben, nenne ich das jetzt mal, das, denke ich, sollte man versuchen, auch über die Grundschulzeit hinweg und darüber hinaus zu schaffen, weil es dann wahrscheinlicher ist, dass sie sich einem anvertrauen und dass man eben mitkriegt, wenn irgendwas Blödes läuft.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Also, dass wir stets versuchen, unsere Kinder auch mit hundertprozentigem Vertrauen zu überschütten, dass sie auch, genau, auch in der heißen Phase der Pubertät trotzdem wissen, dass sie zu uns kommen können und dass, ja, wir auch altersgerecht aufklären. Du hast jetzt eben zum Beispiel Cybermobbing genannt, denn das ist ja Beleidigung, Bedrohung, Androhung von Gewalt und Stalking und Ähnliches übers Internet oder Cybergrooming, aus meiner Sicht eine der schlimmsten Gefahren überhaupt, also die sexuelle Anmache übers Internet. Und womit eben auch schon Kinder konfrontiert werden, die ein soziales Netzwerk nutzen oder ein Online-Game mit einer Chat-Funktion. Und schon sind sie da in einer Gefährdungslage, die wir vielleicht noch gar nicht abschätzen können. Und dass die Kinder halt stets den Mut haben, zu uns zu kommen und zu berichten, was sie dort erleben. Und das finde ich wichtig, dass wir als Eltern uns dafür interessieren. Ne, genau wie du eben auch sagst, ich möchte auch gern wissen, mit welchen Jungs und Mädels meine Kinder abhängen oder abgehängt haben. Und das ist mir einfach wichtig, weil ich dann einfach weiß, wie das soziale Umfeld ist und ich einschätzen kann, ob ich da eben eher Sorgen haben muss oder eben auch nicht. Und ich finde, wenn Eltern Sorgen haben, müssen sie diese in Angriff nehmen. Ne? Und das darf ich. Ich finde auch, dass man das ruhig auch mit den Kindern und den Jugendlichen eben diskutieren darf. Dass ich mir Sorgen mache um mein Kind aus den und den Gründen. Und dass ich manche Sachen zulasse, weil ich ihm Vertrauen habe oder manche Sachen vielleicht nicht zulasse, weil ich mir Sorgen mache, dass es vielleicht für das Alter noch zu früh ist. Oder. Und noch ein Punkt zu den Aktivitäten der Kinder, worüber wir jetzt eben gesprochen haben. Ich erlebe immer mehr Eltern, die mir berichten, Herr Lenz, was soll ich machen? Mein Kind möchte nicht mehr in den Fußballverein gehen oder zum Voltigieren oder zum Ballett oder ähnliches, aufgrund von mehr Zeit haben zu wollen für Online-Gaming oder Social Media. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich den Menschen sozusagen mitgeben soll, dass sie dranbleiben, dass die Kinder sportlich aktiv sind und sich auch mit anderen Menschen treffen. Wie gehen wir damit um? Was
Also
würdest du den Eltern empfehlen?
das finde ich sehr, sehr einfach, vordergründig, weil so ein Hobby, zweimal die Woche voltigieren, turnen, schwimmen, Fußball, whatever, kostet so und so viele Stunden in der Woche. Und es gibt kein Szenario, in dem man sagen könnte, das ist der Grund, dass man nicht auf seine Bildschirmzeiten kommt, weil das, verstehst du, was ich meine? Wir wollen ja gar nicht, dass sie so viel drin sind. Was sehr, sehr wichtig ist, ein Thema, das manchmal auch mit Eltern durchaus kontrovers geführt werden muss, wenn Eltern finden, mein Kind soll die und die Sportart machen, weil das ist bei uns in den Kreisen gerade en vogue oder das macht man hier so im Umfeld oder das machen die anderen auch, das ist halt schick. Und du hast aber ein Kind, das ist entweder da wirklich nicht gut aufgehoben, weil es koordinativ nicht mithalten kann und das irgendwann auch merkt, oder es ist überhaupt kein Typ für Mannschaftssport, weil es dieses Kompetitive einfach nicht hat, es will das nicht. Dann muss man, finde ich, schon sehr genau hinhören, was möchte denn das Kind? Und wenn jetzt ein Junge sagt, ich möchte tanzen, und wenn ein Mädchen, das Klavier spielen soll, sagt, ich will Querflöte, ich sage es jetzt mal ganz plakativ. Und wenn einer, der unbedingt, unbedingt Fußball spielen soll, aber sagt, ah, das will ich nicht, aber ich würde Taekwondo machen. So, dann finde ich, müssen wir natürlich auf die Kinder horchen. Aber was völlig absurd wäre, wäre, wenn ein Hobby gestrichen wird, das mit körperlicher Bewegung zu tun hat und sozialer Interaktion und so weiter, mit analogem Leben und Erfahrungen, weil man denkt, man braucht die Zeit auch noch zum Zocken. Also das geht aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Da würde ich mich nicht drauf einlassen. Wobei man sagen muss, man kann natürlich auch kein Kind zwingen zu einem Hobby.
Absolut, ja klar.
Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man es auch nicht übertreiben muss. Wir haben durchaus auch Familien, in denen schon bei ganz kleinen Kindern, dann ist montags musikalische Früherziehung, dienstags ist ein Kindertanz, mittwochs muss das Kind irgendwie was. Also es muss ja nicht jeden Tag was geschehen. Ne? So, also wir sagen immer, dass man nicht unbedingt mehr als zwei Hobbys pflegen muss. Und wenn man darüber hinaus noch liest, Musik hört, völlig gerne malt oder so, dann ist ja alles gut. Aber dieses jeden Tag was anderes machen müssen, das finde ich auch ganz schlimm.
In Bezug auf Medienkompetenz, wie können Eltern Medienkompetenz gut vorleben und Grenzen setzen, ohne dass es ständig Streit gibt?
Das mit dem Vorleben ist ganz wichtig.
Ja.
Ein Elternteil, das sagt, du darfst überhaupt nichts Süßes trinken und essen und selber sich die ganze Zeit irgendwas reinpfeift, weil er ist ja erwachsen und darf die Cola trinken, ist wenig authentisch. Ne? Also sagen wir mal, ist ein schlechtes Vorbild. Eltern, die sagen, du darfst überhaupt keinen Alkohol trinken und die sich permanent die Kante geben und so tun, als ob Feiern ohne Alkohol eigentlich gar nichts wert ist, sind auch ein schlechtes Vorbild. Und Eltern, die unentwegt am Handy sind und ihren Kindern sagen, ihr müsst euren Konsum einschränken, sind auch kein gutes Vorbild. Also ich denke, dieses medienfreie Zeiten, medienfreie Mahlzeiten. Abends geht das Ding in die Ladestation, die nicht im Schlafraum liegt und so weiter. Das müssen Eltern natürlich bei sich auch machen.
Ja.
Und wenn einer beruflich viel am Bildschirm arbeiten muss, dann müsste man trotzdem versuchen, wenn die Kinder vor Ort sind, das irgendwie erstens zu deklarieren, was jetzt hier gerade passiert, ist meine Arbeit. Und zweitens, das auch zwischendurch einmal irgendwie, das war ja in der Pandemie so schlimm am Anfang, dass die Eltern ja gar keine Chance hatten, das zu trennen. Aber ich denke, daran müssen wir arbeiten, dass das klar ist, wir versuchen auch medienfreie Zeiten einzuhalten. Bei uns ist das auch nicht 24/7, immer, immer da und wir gucken, ne? Sondern es muss diese Zeiten am Tag geben und es müssen nicht viele, viele Stunden sein, wo man nur für das Kind da ist. Und wo das andere ruht. Also das ist einfach wichtig, finde ich. Dass die Qualität des Kontakts mit dem Kind muss für gewisse Zeiten des Tages hoch sein.
Ja, das sehe ich auch so. Und auch, dass du so gerade angesprochen hast, auch Erklärung, warum man gerade vielleicht telefonieren muss oder warum man gerade am Bildschirm arbeitet. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, dass man auch sagt, okay, wir haben ja eigentlich besprochen, wir wollen weniger Medien nutzen und ähnliches. Aktuell brauche ich es halt, um geschäftliche Telefonate zu führen oder, damit das Kind versteht, okay, das macht das meinen Papa oder meine Mama jetzt nicht zum Spaß, sondern weil es eben der Beruf vielleicht fordert, damit es zumindest nachvollziehbarer ist, was da eben passiert. Ganz genau. Was rätst du denn den Familien? Ein bisschen haben wir schon besprochen. Was rätst du denn den Familien, die das Gefühl haben, dass ihr Kind schon zu viel am Smartphone hängt? Also würde ich Zeiten reduzieren, neue Hobbys aufbauen oder darüber hinaus noch Dinge?
Ja, auch vor allen Dingen erstmal einen Familienrat abhalten, würde ich sagen, wo man, und zwar nicht, wenn man sich gerade gestritten hat über den Bildschirmmedienkonsum, sondern wenn am Samstag alle total guter Dinge sind und gemeinsam ein ausgedehntes Frühstück hatten und alle haben ein bisschen Zeit und alle haben ein bisschen Muße, weißt du so. Und sind gerade sich gut wohlgesonnen, dann würde ich das mal aufgreifen. Und dann würde ich sagen, du, und da hast du vorhin schon ja einmal so eine gute Formulierung gefunden, Ich-Botschaften senden. Papa und ich, uns ist aufgefallen, dass du so unserer Einschätzung nach doch ziemlich viel Zeit da verbringst. Und wir würden gerne mal mit dir darüber reden, weil wir haben so das Gefühl, dass es mehr als gut wäre für dich, für deine Entwicklung, für deine Psyche und so weiter. Es muss natürlich vom Alter des Kindes abhängig sein, wie man das bespricht. Und dass man dann eben guckt, ob man das Kind überhaupt erwischt, also ob man es erreicht. Und meine Erfahrung hier in den Vorsorgen ist, egal ob das jetzt ganz kleine Kinder sind, mit denen bespreche ich ja meist mit den Eltern, aber ab dem Schulalter, die Kinder lassen sich auf so ein Gespräch eigentlich ganz gut ein.
Okay.
Also, dass man erstmal eine Erhebung macht und sich fragt, lass uns mal überlegen, wie viel Zeit verbringst du denn eigentlich am Bildschirm? Und wie setzt sich das zusammen und wie kommt das und was genau ist das? Und dann man sich überlegt, ja, es gibt so Empfehlungen, das sind offizielle Empfehlungen, die haben Expertinnen zusammen beschlossen. Das sind Leute, die sich in bestimmten Bereichen besonders gut auskennen und die haben ganz, ganz, ganz viele Daten erhoben und sind zu dem Schluss gekommen, das und das könnte okay sein. Und guck mal, da liegen wir ganz schön drüber bei uns in der Familie. Weißt du? So. Und das könnte auch negative Folgen haben. Auf deine Konzentration, wie gut du lernen kannst, wie froh du dich fühlst, wie gut du schläfst, wie fit dein Körper ist. So. Und dann könnten wir uns ja mal überlegen, ob wir uns an die Empfehlungen zusammenhalten. Und dann arbeitet man sich so vor zu einem Medienvertrag, den am Ende das Kind mitgestaltet hat und den es selber auch mit unterschreibt. Einer, der gemeinsam entstanden ist und wo man sich wirklich gefragt hat, was meinst du, was muss da jetzt noch stehen? Worauf wollen wir uns noch festlegen? Dass Ideen gesammelt werden, dass man sich auf diesen Vertrag einigt, dass der gemeinsam unterschrieben wird und der batscht dann an der Küchenwand. Und das ist zumindest schon mal eine Basis, wenn es dann zu, also am Anfang läuft es ja meistens gut, wenn man eine Vereinbarung getroffen hat und dann irgendwann schleicht sich dann vielleicht wieder irgendwie so ein Schlummi ein. Und da sind natürlich alle möglichen Dinge gut. Es gibt auch Familien, die regeln das tatsächlich darüber, dass man sich Medienzeit erarbeitet, also
Ja.
weil man besonders gut Hausaufgaben erledigt hat oder weil man analog alles Mögliche noch auf die Kette gekriegt hat und dann wird das darüber gesteuert und andere, die sagen, du, das ist so, du darfst dreimal in der Woche 45 Minuten machen und du bist der Boss, du teilst dir das ein, wir haken das ab gemeinsam und du bist dann in der Lage, durch bestimmte Sachen diese Zeiten mal ein bisschen zu gestalten, ja so. Aber ich finde es immer wichtig, dass man nicht das Kind entscheiden lässt, aber dass man das Kind an diesen Regeln, die gemeinsam verabschiedet werden, partizipieren lässt,
Ja.
damit es sich selbst mit verantwortet. Er sieht sich gesehen und gehört und es ist eben mitverantwortlich, weil es hat ja diese Regeln selbst mit aufgestellt.
Ja,
Und
genau
das kann
das.
schon einen Unterschied machen.
Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht zusätzlich auch noch mit dem Kind auch mal darüber diskutiert, was das Kind so erlebt, welche positiven Erfahrungen es macht und welche negativen Erfahrungen es
Ja.
macht. Weil wir erleben auch viele Kinder, die einfach Sachen sehen, auch schon im Grundschulalter, über soziale Medien oder ähnliches, die sie gar nicht sehen wollen. Ne? Und dass man darüber diskutiert, okay, wie können wir das denn abstellen? Und dass man eben nur mit bestimmten Leuten chattet oder eben nur einen geschlossenen Kreis an Freunden hat, auch im Internet und nicht darüber hinaus mit anderen Menschen in Kontakt kommt und dass man das sozusagen mit als Regel formuliert für diesen Mediennutzungsvertrag zum
Ja,
Beispiel.
finde ich super. Genau
Und
wie
es,
mit, was ist Privatsphäre zum
genau, was
Beispiel,
ist
ne?
Privatsphäre? Oder auch, dass man auch häufiger mal das Verhalten anderer Menschen, zum Beispiel in einem Klassenchat, analysiert und hinterfragt, möchtest du auch mal so geärgert werden? Oder wie verhalten sich andere, was du nicht schön findest? Und was kann man dagegen tun? Ne? Dass man eben auch da, auch in der Klasse zum Beispiel dann, anregt, zum Beispiel Chatregeln zu erstellen. Sozusagen einen internen Wertekompass, wie man sich in der Klasse verhalten will. Und dass das eben nicht vom Internet abgegrenzt wird, sondern eben dort auch integriert ist. Und dass man darüber diskutiert, ich möchte gerne respektvoll behandelt werden oder ihr sollt freundlich zu mir sein oder wir sagen keine Schimpfworte oder, dass man das als Regeln aufstellt und jeder versucht sich eben dran zu halten und wenn es eben nicht funktioniert, dass man den Klassenrat dann einruft. Oder wenn es eben über die Grenzen schlägt, die man zu Hause festgelegt hat, wie du schon sagtest, hast man den Familienrat einberuft und dass man darüber dann eben einfach auch diskutiert. Es gibt einige Plattformen, die dabei helfen, so einen Medienvertrag zum Beispiel zu erstellen. Es gibt die Plattform mediennutzungsvertrag.de, dann gibt es schauhin.info mit vielen Informationen, clicksafe.de und wir als Schutzraum haben auch ein Spiel entwickelt, das nennt sich Abgemacht, wo man genau bestimmte Regeln definieren kann und immer wieder eben auch neu bespricht. Also wenn das Kind eben auch gute Erfahrungen gemacht hat und sich an die Regeln hält, dass man diese ruhig wieder neu diskutieren kann, auch gerade was Mediennutzungszeiten angeht, dass man auch sagt, okay, ich vertraue dir und sehe, dass das so funktioniert und du wirst jetzt älter, also bekommst du einen Bonus oder ähnliches, dass man auch ruhig mal belohnen darf, wenn es eben auch gut funktioniert. Und das finde ich
Ja,
auch nochmal ganz wichtig.
überhaupt, dass es auch mal Ausnahmen geben darf. Wir haben ja früher auch gesagt, es darf mal Familienkino geben, zum
Absolut.
Beispiel. Und dann hat man mal 1,5 Stunden ferngesehen, alle gemeinsam. Und dann hat man möglicherweise sogar nicht nur Apfelschnitzel, sondern auch mal, was weiß ich, Chips gegessen. Aber darum geht es ja, wenn alles stimmt. Dann kann man eben solch, dann kann man cheaten, dann kann man auch mal Ausnahmen machen und die dann auch genießen, ne?
Ja, die allerletzte Frage mal an dich, was mich noch sehr interessiert. Du hast es gerade schon mal kurz angesprochen. Was wünschst du dir von Politik und Gesellschaft und auch von den Eltern im Umgang mit diesem ganzen Thema, auch der Entwicklung KI und ähnliches?
Ja, ich wünsche mir das, was ich als Kinderärztin bei ganz vielen Themen immer sage: Bitte denkt die Kinder mit. Ausrufungszeichen. Passiert nämlich leider meistens nicht so richtig. Und ich würde mir wünschen, dass wir viel mutiger und viel schneller und viel, sagen wir mal, eindringlicher alle gemeinsam Verantwortung übernehmen und ganz viele Regularien einziehen, ganz viele Schutzmaßnahmen ergreifen für die Kinder und Jugendlichen, die sich selbst nicht schützen können. Man kann es auch von den Eltern nicht erwarten, dass die das alleine wuppen. Wir müssen Politik und Betreiber von Plattformen und all die richtig, richtig rannehmen und ihnen ganz, ganz strenge Vorschriften machen. Das ist meine Meinung.
Okay, super. Gehe ich 100% mit. Vielen, vielen Dank dafür. Damit wären wir jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse an der Sache. Und dir, liebe Claudia, auch ganz, ganz vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Danke, es ist mir ein wichtiges Anliegen und hat mir Spaß gemacht.
Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit euch und sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bleibt neugierig und passt gut auf euch auf. Euer Hanno. Tschüss.
Tschüss.